Guten Abend. Nun stuft es auch der Generalbundesanwalt als ein politisches Attentat ein und hat daher heute die Ermittlungen im Fall des am 2. Juni erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke an sich gezogen. Demnach soll der dringend Tatverdächtige Stefan E., der am Wochenende verhaftet worden war, aus rechtsextremistischen Motiven gehandelt haben. Neben der Frage, wer warum den Mord verübt hat, steht auch die Frage, war es ein Einzeltäter? Alex Jakubowski.
Das Wohnhaus des vorbestraften Tatverdächtigen, eine DNA-Spur hat die Ermittler zu Stefan E. geführt. Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe sieht eine besondere Bedeutung in diesem Fall und hat nun die Ermittlungen an sich gezogen.
Wir gehen aufgrund des aktuellen Ermittlungsstandes davon aus, dass es sich um einen rechtsextremistischen Hintergrund der Tat handelt. Hierfür sprechen insbesondere das Vorleben des Beschuldigten und seine öffentlich wiedergegebenen Meinungen und Ansichten.
So soll er im vergangenen Jahr bei YouTube Tote angekündigt haben, wenn die Regierung nicht abtrete, so eine Recherche von NDR, WDR und SZ. Schon 1993 hat der Tatverdächtige einen Anschlag auf ein Asylbewerberheim im hessischen Hohenstein Steckenroth verübt, aus ausländerfeindlichen Motiven heraus. Außerdem war er an Angriffen von Rechtsextremen beteiligt bei einer Kundgebung des DGB am 1. Mai 2009 in Dortmund.
Wir gehen natürlich auch der Frage nach, ob und inwieweit bislang unbekannte Hintermänner oder Tatbeteiligte in die Tat eingebunden waren. Jedenfalls können wir jetzt sagen, dass keine Anhaltspunkte bislang vorliegen, dass der Beschuldigte in eine rechtsterroristische Vereinigung eingebunden gewesen sein könnte.
Der Beschuldigte war offenbar auch im Umfeld der hessischen NPD tätig. Zuletzt sei er aber nicht auffällig gewesen. Jetzt sitzt er in Kassel in Untersuchungshaft.
Und im Studio begrüße ich den AD-Terrorismusexperten Georg Maskolo. Guten Abend.
Guten Abend.
Müssen wir denn aus diesem Fall schließen, dass sich die rechtsextreme Szene noch weiter radikalisiert hat?
Ich würde sagen, es ist ein weiterer Beleg dafür, wie weit sich diese Szene ganz offensichtlich schon radikalisiert hat. Wir kennen viele Indikatoren dafür. Die Anzahl der Gefährder steigt. Drohung und Bedrohung im Netz nehmen zu. Hass im Netz nimmt zu. Die gewaltbereite Szene rechts nimmt zu. Ja, der Verdacht des Generalbundesanwaltes spricht dafür, dass es ein weiterer Beleg dafür ist, womit wir es bei der rechten Szene in Deutschland inzwischen zu tun haben.
Aber wie sind die Sicherheitsbehörden inzwischen denn auf sowas eingestellt?
Die sind jedenfalls nicht auf dem rechten Auge blind. Das ist ja ein Vorwurf, den es gegeben hat, vor allem nach den nicht stattgefundenen Ermittlungen im Fall NSU. Ich glaube, dass das heute ein unberechtigter Vorwurf ist, sondern die Behörden bemühen sich seit langer Zeit, im Grunde ganz ähnlich wie bei den Islamisten auch, herauszufinden, wer unter den Hunderten, man muss sagen Tausenden, die ja diese Gewaltfantasien haben, die sie im Netz auch ausleben, tatsächlich dazu bereit sind, diesen Schritt zu gehen und aus verbaler Gewalt tatsächliche Gewalt werden zu lassen. Nun muss man sagen, dass das sehr schwer ist, vor allem bei Einzeltätern festzustellen, reden sie nur oder begehen sie auch solche Straftaten hinterher. Aber in diesem Bereich schnell besser zu werden, ist die Aufgabe, die sich für die Sicherheitsbehörden in diesem Land stellt.
Georg Maskolo, vielen Dank für diese Einschätzungen. Und die neueste Entwicklung im Mordfall Walter Lübcke kommentiert jetzt Esther Shapira vom Hessischen Rundfunk.
Wie groß die Bedrohung durch rechte Gewalt ist, wissen vor allem jene, die sich dieser Gewalt widersetzen. Menschen eben wie der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke. Andere geraten ins Fadenkreuz, weil sie anders leben oder anders aussehen, als die selbsternannten Retter des deutschen Volkes es erlauben. Die Täter fühlen sich in der Mehrheit, weil viel zu viele lieber den Mund halten. Aus Gleichgültigkeit, weil sie heimlich zustimmen oder aus Angst. Spätestens seit der Aufdeckung eines mutmaßlich rechtsextremen Netzwerks bei der Frankfurter Polizei wissen wir, dass rechte Hetzer nicht nur gröhlende Nazischläger sind, sondern manchmal sogar Uniform tragen. Den Taten gehen Worte voraus, im Netz, in der Politik und im Alltag. Wir müssen endlich den Mund aufmachen, nicht um mit Rechtsextremen zu reden, sondern um Position zu beziehen. Demokratie scheitert nicht an der Stärke ihrer Gegner, sondern an der Schwäche ihrer Verteidiger. Walter Lübcke hat sie verteidigt. Mutig, sagt man. Aber wenn das Mut braucht, müssen wir Alarm schlagen. Laut und deutlich und überall.
Esther Shapira kommentierte. Und jetzt weitere Nachrichten des Tages mit Jens Rieber.
Der Koalitionsausschuss hat sich vergangene Nacht auf einen Kompromiss bei der Grundsteuerreform geeinigt.
Eine Öffnungsklausel soll den Ländern Spielraum bei der Ausgestaltung einräumen. Bayern will allein die Grundstücksfläche zur Ermittlung der Steuer heranziehen. Ägyptens ehemaliger Präsident Mohamed Mursi ist tot. Nach Angaben der Justizbehörden ist der 67-Jährige nach einer Anhörung vor Gericht zusammengebrochen und dann gestorben. Der Islamist war 2013 vom Militär entmachtet und zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Pläne für europäischen Kampfjet. Die Verteidigungsministerinnen Deutschlands, Frankreichs und Spaniens haben Verträge für ein Rüstungsvorhaben von 100 Milliarden Euro unterzeichnet. Über den Jet hinaus geht es auch um ein System, das ab 2040 Drohnen und Satelliten steuern kann.
Immer wieder freitags gehen die Schüler auf die Straße. Die Grünen sind in Umfragen stärkste Partei und in den Supermärkten geht es den Plastiktüten an den Kragen. Keine Frage, die Klimarettung steht hierzulande derzeit ganz oben auf der Agenda. Und nun will sogar die Bundesregierung wieder etwas stärker auf die Tube drücken und kündigt an, sich jetzt doch für eine klimaneutrale EU bis zum Jahr 2050 einzusetzen. Ein Zeichen sicher auch für die Klimakonferenz, die ab heute in Bonn tagt. Genau beobachtet von Jugendlichen von Fridays for Future. Jens Ebel.
Das Klima retten, das ist ihre Mission. Maya Krieg und Luca Samlidis waren schon auf vielen Fridays for Future Demos. Heute besuchen sie die UN-Klimakonferenz, um direkt mit Verantwortlichen zu sprechen.
Wir müssen jetzt schauen, dass wir noch lauter und noch größer werden, damit die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger merken, sie kommen nicht mehr an der Jugend, an der globalen Jugend vorbei.
Die beiden gehen auf eine Pressekonferenz der UN-Klimachefin und warten vor allem auf eine Zahl, die dann sogar kommt. Wir müssen das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Eine maximale Erderwärmung um 1,5 Grad. Die Hauptforderung von Fridays for Future bestätigt die Klimachefin dann sogar noch in einem persönlichen Gespräch. Die Aktivisten freuen sich darüber, wohl wissend, dass viele Länder davon noch weit entfernt sind. Sie kämpfen auch für Ziele wie Kohleausstieg bis 2030 und Klimaneutralität bis 2050.
Die Hoffnung von mir ist, dass das nicht nach dieser Konferenz und nach den Medien und Kameras endet.
Es gibt die Möglichkeit, dass es funktioniert. Wenn der Wille da ist, können wir das schaffen.
Jetzt ist es Zeit zu handeln. Das ist die Botschaft der beiden. Dass diese noch nicht überall angekommen ist, zeigt, dass sogar auf der Klimakonferenz für das Wasser noch Einwegbecher bereitstehen.
Und zum Schluss noch kurz zum Wetter. Uns steht ein heißer Dienstag bevor bei 28 bis 32 Grad, meist blauer Himmel und nur geringe Gewittergefahr. Und damit zurück zur U21-Europameisterschaft Deutschland gegen Dänemark. Schönen Abend noch.